Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Bei uns wird es heute um den zweiten Roman gehen, den der Autor Sven Pfitzenmeier veröffentlicht hat. Wir sprechen über Klaus und Erika Mann und deren Freundin Annemarie Schwarzenbach. Doch los geht es mit einem Buch, in dem der Philosoph Jürgen Habermas Auskunft gibt über sich und sein Werk. Im Studio ist Nora Karches. Den Soziologen und Philosophen Jürgen Habermas muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Wie kaum ein anderer hat er unser Bild eines Intellektuellen geprägt. Er hat unter anderem die NS-Verstrickung Martin Heideggers kritisiert. Ihm wird das Verdienst zugesprochen, die kritische Theorie aus dem Elfenbeinturm in eine breite Öffentlichkeit getragen zu haben. Und seine Bücher sind in über 40 Sprachen übersetzt. Geboren 1929 ist Jürgen Habermas heute 95 Jahre alt und jetzt ist ein Buch erschienen, das Gespräche enthält, die Jürgen Habermas mit dem Soziologen Stefan Müller-Dohm und dem Philosophen Roman Joss geführt hat. Mein Kollege Michael Köhler hat es schon gelesen.
Der perfekte Einstieg in den Habermas-Kosmos. Mit diesem Satz bewirbt der Surkamp Verlag dieses Buch. Ein Einstieg ist es aber beileibe nicht. Eher eine Messe, ein Kniefall. Selbst examinierte Philosophen werden hier auf ihre Lektürekenntnis und Namensfestigkeit geprüft. Wenn in einem Satz beiläufig ein halbes Dutzend Denker, Weggefährten, Kollegen und Zeitgenossen genannt werden. Auch wer kein Anhänger von Jürgen Habermas ist, muss dennoch einräumen, dass da einer den kulturellen Neuanfang der Republik begleitet und geprägt hat. Im festen Willen, progressiv und reformerisch zu wirken. Der Titel »Es musste etwas besser werden« verweist daher auf eine Erbschaft, einen utopischen Geist der Väter und Remigranten, der Habermas selber in seinem nachkantianischen Pragmatismus fehlt. Wie wichtig ihm aber der Neubeginn nach dem Krieg aus dem Geist einer kulturell kritisch imprägnierten Kultur war, ist in diesem Buch spür- und lesbar. Während sich die Väter, Theodor Wiesengrund Adorno und Max Horkheimer, mit dem Protest des unverwechselbar und unvertretbar Individuellen befassten, galt Habermas Interesse dem ganz Großen.
Meine Sache war die Gesellschaftstheorie.
In 6 Kapiteln haben der Soziologe und Habermas-Biograf Stefan Müller-Dohm und der Philosoph Roman Joss die Anfänge einer wissenschaftlichen Biografie aufgezeichnet. Wie war das Studium in Bonn? Wie war der Ruf nach Frankfurt und Heidelberg an die alte Universität mit ihren überkommenen Strukturen und Ritualen? Wie wirkten die Rückkehrer aus dem Exil? Zuweilen ist dieser Gesprächsband ein ziemlicher Shop-Talk. Ein breitbeiniges Insidergespräch. Wenn die Interviewer beiläufig und kurz fragen, welche Erinnerungen verbinden sie mit Gadamer, Löwit und Mitscherlich, dann wird beim Leser beträchtliche Vorkenntnis vorausgesetzt. Als der 1929 geborene Jürgen Habermas 1949 zu studieren begann, wurde gerade das Grundgesetz für die Bundesrepublik verabschiedet. Der Soziologe, der kantische Aufklärer, der Sozialphilosoph, der nach besseren Verhältnissen fragt, macht sich früh bemerkbar.
Mich bewegt das Problem wie ein fragiles und bisher immer wieder zerreißendes soziales Zusammenleben gelingen kann.
Das sind, wie Habermas einräumt, keine Tiefen, sondern eher nachmetaphysische Motive. Ihn interessiert der Modus sprachlicher Vergesellschaftung. Ihn daher einen kühlen, affektarmen, kontemplationsfreien Analytiker zu nennen, der seine Motive in Marxismus und Pragmatismus wiedererkennt, lässt er gelten.
Ich halte das Streben, die Welt um ein winziges besser zu machen oder auch nur beizutragen, die stets drohenden Regressionen aufzuhalten, für ein ganz unverächtliches Motiv. Daher bin ich mit der Bezeichnung Philosoph und Soziologe ganz zufrieden.
Aus den Gesprächen wird deutlich, dass es Habermas um so etwas wie eine gelingende oder nicht verfehlte Form der sozialen Integration geht, einer Individuierung durch Vergesellschaftung.
Es musste etwas besser werden und es lag an uns, ob sich die Welt zum Besseren verändern würde.
Dazu war eine Öffnung des Denkens nach Westen nötig.
Und meine Generation, sage ich nicht ganz ohne Stolz, hat dafür die Türen geöffnet.
Das Buch ist mit seinen Befragungen ein Dokument für den geistigen Neuanfang Deutschlands nach dem Krieg und für ein kritisches Bewusstsein, das mit Heidegger brach und sich im Adenauer-Deutschland als progressive linke Kraft verstand. Krisenherde, Mauerfall und Osteuropa finden keine Erwähnung. Einzig der in Deutschland anhaltende rhetorische Rückfall in eine bellizistische Mentalität im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine missfällt dem Kriegskind Habermas. Hartnäckig hält er an der Verbesserungsfähigkeit von Menschen und Gesellschaft fest, weil wir als vergesellschaftete Individuen nicht lernen können.
Obwohl mir das heute angesichts erdrückender politischer Regressionen schwerer fällt denn je, bleibt es philosophisch dabei. Wir sind es, die uns zusammenrappeln müssen.
Darin liegen der offensive Geist und das Erbe dieser Gespräche, nämlich in der kantischen Pflicht zum Gebrauch unserer Vernunft. Wer etwas über die historischen Antriebe des inzwischen 95-jährigen Philosophen und Zwischenrufers erfahren will, liegt und liest hier ganz richtig.
Michael Köhler war das. Er hat das Buch »Es musste etwas besser werden« Gespräche mit Stefan Müller-Dohm und Roman Joss gelesen. Surkamp Verlag, 253 Seiten, 28 Euro. Sven Pfitzenmeier ist Jahrgang 1991 und hat seinen zweiten Roman veröffentlicht. Nach draußen feiern die Leute aus dem Jahr 2022 ist jetzt der Roman Schwätzer erschienen. Ein Buch, das sich einem Genre zurechnen lässt, das heute oft als Berlin-Roman bezeichnet wird. Wobei in diesem Berlin-Roman Meteoriten eine wichtige Rolle spielen. Samuel Harmen.
Der Meteorit ist handfest, zugleich irreal. Wortwörtlich nicht von dieser Welt. Und in dieser Welt lässt es sich gerade, das jedenfalls ist die Grundstimmung dieses Romans, nicht gut leben. Schwätzer spielt in Berlin und die Hauptstadt, wie Sven Pfitzenmeier sie zeigt, ist ein Unort, der einen nicht birgt, weder in den Wohnungen im, Zitat, aufgeräumten Möbeldiscounter-Stil, noch in den Straßen.
In deren Schutz man hier Hakenkreuze an Shawarma-Läden geschmiert und Scheiben von Baklava-Bäckereien eingeworfen hat, wo man Israel-Flaggen in Brand gesetzt und schwule Pärchen angespuckt hat.
Die Herausforderung, heißt es an einer Stelle, bestand darin, nicht in Panik zu geraten. Das gilt auch für Pfitzenmeiers Figuren, die sich verletzt und verletzlich durch eine brütend heiße Hauptstadt schlagen, geplagt von Weltschmerz, Zukunftsangst und Selbstekel. Dazu zählen die ehemaligen Drogenabhängigen Michael und Eddie, die sich aus den Augen verloren hatten, als sie clean wurden. Beide versuchen, so etwas wie Alltag hinzukriegen oder ihn wenigstens zu simulieren. Auch Farina ist eine Leidgeplagte. Bis vor gut 6 Monaten führte sie einen Techno-Club namens April, den sie schließen musste, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde.
Seit sie ein gesellschaftliches Bewusstsein hat, ist Farinas Lebensgefühl durch die diffuse Ahnung geprägt, sich in Zeiten eines vergangenen Goldrausches zu befinden, auf einem gigantisch großen, kollektiv absteigenden Ast. In Farinas Welt nahm man nicht mit, was die Gegenwart zu bieten hatte. Man erkämpfte es sich ihr zum Trotz.
Von ihrem Club kann Farina nicht lassen. Mit einem heimlich angefertigten Zweitschlüssel verschafft sie sich regelmäßig Zutritt zum leerstehenden Gebäude, um zu schwelgen und zu trauern. Der Ich-Erzähler, der erst spät im Text seine Identität preisgibt, begleitet sie bei einem dieser nostalgischen Rundgänge.
»Fühlst du auch etwas?«, sagte Farina, »die ich nicht mehr sah. Ich befand mich allein unter einer Decke, die sich zum Abendhimmel öffnete. Meteore funkelten durchs All, und auf der dunklen Seite des Mondes platzten Gesteine in die Unendlichkeit. Ja, ich fühle etwas,« sagte ich, »es ist warm. Etwas zeigt sich mir, aber ich kann es nicht berühren. Es existieren keine Worte dafür.« »Das ist der Rave,« sagte Farina, »er stirbt. Und wir? Wir nicht. Nicht heute.«
Es sind denn auch die Meteoriten, die die Figuren schließlich zusammenbringen. Wer Pfitzenmeiers Debüt »Draußen feiern die Leute« kennt, der weiß, dass bei diesem Autor jederzeit der Wahnwitz in die Handlung einbrechen kann. Der perversen Wirklichkeit begegnet man gemäß Pfitzenmeier am besten, indem man sie selbst pervertiert, der Vernunft entkleidet und ihre Komik sowie ihren Irrsinn ausstellt. Wenig verwunderlich also, dass es in Schwätzer ein Bundesministerium für Irreales gibt und dass die Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern wie ein Geheimbund auftritt. bei dem Verein Meteoritenfreunde e.V. wiederum bekommt Eddie das nötige Wissen an die Hand, um selbst auf Meteoritensuche zu gehen. Das ist nötig geworden, weil ein Zahnarzt, der über eine Investmentgesellschaft Miteigentümer von Eddies Wohnung ist, diesen nur dort wohnen lässt, wenn Eddie ihm einen Meteoriten aushändigt.
Michael trat näher und beugte sich ebenfalls herunter. Im Mondlicht glitzerten auf der Oberfläche des Meteoriten silbrige Funken, die Michael dazu brachten, den Fokus seiner Augen auf einen imaginären Punkt vor seiner Nase zu richten. Er wollte den Schimmer in seiner ganzen Schönheit aufnehmen. Er sah Funken zu Sternen heranwachsen, deren Licht durch die Feuchte seiner Augäpfel gewischt wurde und die schließlich zu einem kosmischen Kaleidoskop sprossen.
So entstehen sie allmählich, die unwahrscheinlichen, Zitat, Meteoritenfreundschaften. Schwätzer, das ist einerseits eine treffende Bezeichnung für Eddie und andere Figuren, die ohne Unterlass reden, die sich in der Lautstärke und Lüge eingerichtet haben, weil sie die Stille nicht aushalten, die sich zwischen die Menschen gelegt hat. Schwätzer, das ist andererseits ein adäquater Titel für die Erzählinstanz, für den Grundtenor des Buches. Es enthält eine Schatzkammer der Kleinstepisoden. Hier ein Trio von Zahnärztinnen mit Beißschienen, dort archaische Fährmänner, die sich als Stand-up-Paddler herausstellen. Das Geschwätzige, dieser Flow, nicht auf den Punkt zu kommen, das ist eine wunderbare, heitere Form der Verweigerung, weil das Auf-den-Punkt-Kommen nur eine weitere Form der Effizienz ist. Und für Sven Pfitzenmeier sind es just die Effizienz, die Gentrifizierung, die Verpanzerung, die die Menschen zugrunde richten. Seine Figuren wollen sich und ihre Umgebung spüren. Sie wollen neue, gerne auch romantische Zugänge zur Welt legen. Es geht ihnen und ihrem Autor um den, Zitat, Wärmecharakter im Denken, wie Joseph Beuys es mal ausdrückte, gerade in Anbetracht der sozialen, kapitalistischen Kälte. An den richtigen Stellen ist dieser Roman hart und an den richtigen Stellen zärtlich, freilich auf Kosten eines gelingenden Lebens seines Personals. Die Zahnärzte gewinnen, immer. Und doch bleiben nach dem Showdown auf Usedom so etwas wie Trost, Unbekümmertheit und der Abglanz von Rettung zurück. Nicht, weil die Figuren ins Happy End entlassen werden, sondern weil wir hier eine Art der Wahrnehmung entdecken, in der sich im freimütigen, sprachlichen Eigensinn alles wie von selbst miteinander verbindet. Kritik und Spiel, Empörung und Spaß. Ein kühner Prosamix, der über die vielen bangen Zweifel erhaben ist.
Samuel Harmen hat Sven Pfitzenmeiers Buch Schwätzer gelesen. Erschienen ist es im Kein und Aber Verlag, 288 Seiten, 22 Euro. Im November vor 100 Jahren ist Thomas Manns Roman Der Zauberberg erschienen. Heute soll es aber nicht um Thomas Mann gehen, sondern um seine Kinder, Erika und Klaus Mann. Armin Strohmeier hat ein Buch geschrieben, das den Titel Allianz der Heimatlosen trägt. Diese Allianz umfasst neben Klaus und Erika Mann noch eine weitere Person, Annemarie Schwarzenbach, eine Schweizer Autorin und Fotografin. Sie ist die jüngste der drei. Ich habe Armin Strohmeier als erstes gefragt, diese Freundschaft der drei, wann hat die begonnen?
Das beginnt im Jahre 1930. Annemarie Schwarzenbach kam von einem Aufenthalt in Venedig zurück. Sie war eine Bewunderin von Thomas Mann und sie nahm Kontakt auf. Wurde auch eingeladen in Bogenhausen in die Villa von Thomas Mann und lernte dort Erika und Klaus kennen. Es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, die bis zu Annemaries Unfalltod im Jahr 1942 währte. Aber was ganz besonders interessant und auch tragisch ist, ist eine Liebesgeschichte, eine unerwiderte Liebe Annemarie Schwarzenbachs zu Erika Mann.
Jetzt haben wir gesprochen über Erika Mann und Annemarie Schwarzenbach. Wo gab es Bezugspunkte zwischen Klaus Mann und der Schweizer Autorin? Auch sie standen sich zeitweise sehr nahe.
Sie standen sich sehr nahe, vor allem nachdem Erika eine gewisse Distanz zu Annemarie aufgebaut hatte. Da gab es sogar zwischendurch Heiratspläne von Klaus und Annemarie, obwohl Klaus ja homosexuell war und Annemarie Schwarzenbach auch. Aber sie verstanden sich als Geschwister der Mohnfelder. Sie waren beide drogenabhängig, experimentierten mit Drogen, landeten beide immer wieder mal in einer Entzugsklinik. Es war eine große Tragik im Leben der beiden. Die Droge wurde sicherlich auch genommen, speziell im Exil, als Möglichkeit der Flucht, eine Flucht in eine scheinbar paradiesische Welt, also Flucht vor den ganzen Konflikten, den ganzen Problemen, die sie hatten.
Die Geschwister Klaus und Erika Mann, die haben sich sehr früh schon, ja, klar politisch positioniert. Sie mussten ins Exil. Annemarie Schwarzenbach war da zögerlicher, auch weil sie den familiären Hintergrund unter Umständen hatte. Sie hat sich politisch engagiert, aber doch eher so, dass es so wirkte, dass sie das so ein wenig für ihre Freunde tut. Also zum Beispiel hat sie Klaus Mann immer wieder unterstützt. Worin sehen Sie die Beweggründe, dass sie sich so politisch dann engagiert hat? War das wirklich nur für die Freunde, die sie vielleicht beeindrucken wollte? Oder wie schätzen Sie das ein?
Nun ja, die Geschwister Mann hatten sich ja auch erst relativ spät politisch engagiert. Sie begannen ja als Autoren, speziell Klaus, der Dekadenzliteratur, also absolut apolitisch. Erst unter dem Dreuen des Nationalsozialismus wandten sie sich dann recht schnell als engagierte Autoren der Politik zu, also dem Kampf gegen den Nationalsozialismus. Annemarie war durch ihre Sozialisation ein bisschen zwischen allen Stühlen. Sie stammte aus einem sehr konservativen Hause, rechtsnational sogar. Und natürlich war sie Schweizerin. Die Schweiz war neutral. Insofern war es für eine Schweizerin nicht so selbstverständlich, sich politisch zu betätigen. Sie hatte ihre Heimat nicht verloren, im Gegensatz zur Familie Mann. Aber sicherlich war mit ein Grund, weshalb sie sich dann politisch engagierte, die Freundschaft zu Klaus und Erika, also diese Loyalität gegenüber den Geschwistern, gegenüber den Freunden Klaus und Erika.
Klaus Mann, zu dem Sie ja viel geforscht haben, sein Roman Der Vulkan wird an den Universitäten in Seminaren zur deutschsprachigen Exilliteratur gelesen. Annemarie Schwarzenbach hingegen ist nicht ganz so bekannt. Wie bewerten Sie ihr Werk? Also sie ist ja vor allem bekannt für die Reiseliteratur, die Reiseberichte, Tod in Persien zum Beispiel.
Die Renaissance Annemarie Schwarzenbachs erfolgte sehr, sehr spät, eigentlich erst in den 1990er Jahren durch Neuausgaben und Wiederentdeckungen einiger ihrer Bücher. Manches lag im Nachlass in der Schweiz. Ich persönlich halte ihre Reiseliteratur auch für interessanter als die Erzählungen und Romane, die sie schrieb. Die Prosa ist doch sehr zeitgebunden. Aber in ihrer Reiseliteratur erweist sie sich eben wirklich als ganz außerordentlich begabte Schriftstellerin, als Globetrotterin, als sehr begabte Fotografin auch. Also ihre Bücher erschienen auch mit von ihr selbst erstellten Fotografien. Natürlich wird ein heutiger Reisender diese Länder anders sehen, aber diese Bücher haben natürlich einen historischen Wert, aber sind immer noch sehr faszinierend und lesenswert.
Für mich als Leserin war das jetzt eine große Überraschung in Ihrem Buch, als ich nochmal eine andere Seite von Annemarie Schwarzenbach entdeckt habe über die Briefe, die Sie ja zitieren. Auf den Fotos wirkt sie ja so ganz anders. Es gibt ja viele Fotos von ihr, da ist sie abgebildet mit ihrem Automobil in Hosenanzug, die Haare kurz gescheitelt, sie lächelt nicht, ganz kühl. Wie haben Sie sie entdeckt in diesen Briefen?
In ihren Briefen ist sie äußerst leidenschaftlich. Sie engagiert sich für die Politik, für ihre Freundschaft, für ihre unerwiderte Liebe zu Erika. Sie wirkt eben in ihren Briefen nicht so kühl und distanziert wie auf den Fotografien. Ich glaube, auf den Fotografien, das ist auch ein Selbstschutz, den sie sich angelegt hat, ein Image. Sie zog sich zurück. Es gibt dieses schöne, aber auch etwas böse Bonmot von Thomas Mann, der zu ihr mal sagte, es ist sehr seltsam, wenn sie ein Junge wären, könnten sie als außerordentlich hübsch gelten. Sie war eben eine androgyne Erscheinung, so wurde sie auch immer beschrieben, auch eine engelhafte Erscheinung. Sie wird immer wieder als Engel beschrieben, aber das ist, glaube ich, wirklich ein Selbstschutz, eine Art Maskerade. Sie muss, denke ich, sehr leidenschaftlich gewesen sein. So erscheint sie jedenfalls in den Briefen.
Herr Strohmeier, danke für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich danke auch.
Armin Strohmeiers Buch heißt Allianz der Heimatlosen. Erika Mann, Klaus Mann und Annemarie Schwarzenbach, Ebersbach und Simon, 144 Seiten, 20 Euro. Seit heute steht fest, wer den Aspekte-Literaturpreis erhält. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis geht an die Hamburger Autorin Julia Linhoff für ihren Roman Krummes Holz. Im Studio des Büchermarkts war Nora Karches.